und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Felbier. Mein heutiger Gast war einer der ersten nicht uniformierten Dienstabteilungsleiter in Niedersachsen. Was ihm sonst noch so während seiner 44-jährigen Laufbahn bei der Polizei so begegnet ist, da bin ich echt gespannt und das werde ich natürlich versuchen, heute aus ihm rauszukitzeln. Und ich freue mich riesig, dass er heute bei mir ist. Kriminalhauptkommissar Martin Freiberg ist bei mir zu Gast. Martin, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Stadtradio Göttingen.
Ja, danke schön. Für mich ist das zweite Mal, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
Och, das muss aber ganz lange vor meiner Zeit gewesen sein.
Das ist deutlich über 20 Jahre her und ich glaube, die Gesprächsatmosphäre war vielleicht ein bisschen angespannter, als er heute sein wird im Vergleich zu damals. Ja. Da kann ich ja vielleicht nochmal rüber erzählen.
Ach ja.
Ja, um dich gleich nochmal so ein bisschen einzufangen. Also ich bin sicher, dass ich der Erste im Bereich der PD Göttingen gewesen bin, der ohne Uniform auf einer Wache gesessen hat.
Eigentlich schon.
Oder einer der Ersten. Ob es in Niedersachsen sowas gegeben hat, weiß ich nicht.
Ich finde,
aber es war schon sehr innovativ.
Ja, so. Na, also innovativ warst du, glaube ich, immer. Aber ich finde Uniform schick. Hattest du überhaupt mal eine?
Ja, natürlich. Was heißt natürlich, ist natürlich nicht natürlich. nein, ich habe bei der Polizei ja als uniformierter Schutzmann angefangen.
Aha.
Damals noch im mittleren Dienst. Ich habe also eine Uniform getragen. 1900, ach du lieber Gott. Ja, 82 müsste das ja gewesen sein, sonst 40 Jahre, genau.
Also damit haben wir es ja verraten, dass du knapp über 25 bist, was du sein musst, weil ich habe es schon angeteasert und gesagt, dass du knapp 44 Jahre,
Jahre habe ich,
auf dem Buckel hast,
ja.
Schon, ne?
44 Dienstjahre habe ich.
Und das bei wirklich toller Körperhaltung, wollen wir mal so sagen. Also der Buckel ist nicht gekrümmt, sondern...
No? Nee, weil das Buckelkrümmen kommt ja möglicherweise erst dann, wenn man zu viel am Schreibtisch sitzt. Mhm. Und das habe ich nur die letzten 10 Jahre gemacht. Gut, davor habe ich auch häufig am Schreibtisch gesessen, weil ich da halt auch schon Vorgesetzten-Eigenschaften hatte. Eine sehr interessante und sehr, sehr gute Truppe geleitet habe, die sich im Bereich der Rauschgiftkriminalität hier in Göttingen getummelt hat.
Mhm.
Ja, aber ansonsten war ich halt viel auf der Straße unterwegs und ich glaube, das ist auch ganz gut so gewesen für mich. Ich habe viel gesehen und es war alles sehr, sehr interessant. Das muss man auch ganz klar sagen.
So, und das ist nämlich genau das, wo ich hin will. Einfach den Beruf oder die vielen Berufsmöglichkeiten bei der Polizei mal so ein bisschen näher zu beleuchten und zu zeigen, was es denn da alles so gibt oder wie sich das im Laufe eines Karrierelebens entwickeln kann. Du hast gerade Rauschgift angesprochen, da warst du Leiter der DEA. Was soll denn das sein, bitte?
Nein, das ist die DEA ist ja die amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde.
Ja.
Und das heißt in Deutschland natürlich nicht so. Das war hier in der PI Göttingen war das damals das 23K, ein Teilbereich des zweiten Fachkommissariates. Dass ich halt, also das gesamte Fachkommissariat hat sich halt mit Eigentumskriminalität, mit Rauschgiftkriminalität beschäftigt. Und ich war Leiter eines Teilbereiches in diesem Fachkommissariat.
Mhm.
Also.
Da hake ich jetzt gleich auch gerne nochmal so ein bisschen nach, weil diese Delikte zumindest bis dahin, solange du da tätig warst, wobei du hast den Überblick trotz alledem noch. Wie hat sich das eigentlich verändert? Wir haben, wenn man denn dann Drogen hört, als erstes denkt man ja immer irgendwie Kokain, Heroin oder vielleicht nochmal Ecstasy. Inzwischen ist das Feld ja doch ein bisschen breiter geworden, ne?
Ja, das muss man genauso oder das kann man genauso unterschreiben. In den Zeiten, wo ich mich dann so ein bisschen mehr beruflich mit Rauschgift beschäftigt habe, da ging es halt eigentlich nur um Cannabisprodukte, ging es um Heroin. Heroin war eine der Drogen, die dort, die auch relativ weit verbreitet waren. Und alles andere gab es noch nicht so richtig. Kokain war viel zu teuer.
Ja.
Und Amphetamin ist ja Amphetamin oder das, was als Amphetamin läuft, gibt es natürlich schon viel, also viel länger oder viele, ja, weiß ich nicht, im Zweiten Weltkrieg wurde Amphetamin ja genommen, um die Kampfpiloten fitter zu machen. Ja, es hieß dann halt anders. Es gab es schon, aber als illegale Droge gab es halt das nicht. Also es war halt wenig verbreitet. Und über die letzten Jahre muss man feststellen, dass man eine meiner Meinung nach flächendeckende Versorgung von Cannabis hat.
Ja.
Heroin spielt so gut wie überhaupt keine Rolle mehr. Das hat man relativ gut mit Substitution und mit anderen Hilfen in den Griff bekommen.
Ja.
Kokain hat einen ziemlich starken Aufwind, meiner Meinung nach. Gab aber halt auch ein sehr, sehr großes Dunkelfeld.
Mhm.
Und alles, was mit synthetischen Drogen zu tun hat, ist natürlich groß geworden im Zusammenhang auch mit der Techno-Szene. Das muss man ja auch so sagen.
Aber das ist gruselig, ne? Weil eigentlich weiß man ja gar nicht, was die Menschen sich da reinpfeifen, wenn sie von irgendwem so eine Pille kriegen. Ich weiß gar nicht, ich kann das immer so gar nicht nachvollziehen, wie man sich irgendwas einwerfen kann, wo man nicht genau weiß, was da drin ist und was es letztendlich mit mir macht. Also ich meine, ich habe schon Hemmung, eine Schmerztablette zu nehmen. Wie schaffen diese Dealer das? Diese jungen Leute dazu, und oft sind es ja erstmal, wenn man irgendwie so einmal angefixt ist oder ich weiß es nicht.
Ich denke mal, also das kann ich dir auch nicht so richtig beantworten. Ich weiß halt nur aus der Erfahrung heraus, dass es keinen richtigen definierten Weg in Drogen gibt.
Mhm.
Das muss man mal so sagen.
Mhm.
Viele Sachen sind erlernt. Oder man möchte sich, also abgeguckt von mir aus auch, ne? Also
ja.
in den Zeiten, wo ich Drogenprävention in Göttingen noch gemacht habe, habe ich zum Beispiel gesagt, ja, wenn du Mutter bist und deine Tochter hat Kopfschmerzen, was machst du denn dann?
Ja.
Dann gibst du der Tochter eine Kopfschmerztablette.
Mhm.
Ja, oder die hat Regelschmerzen und du gibst ihr eine Tablette, damit die Regelschmerzen besser werden.
Mhm.
Was ist der Effekt dabei?
Ja.
Es geht dem Mädchen besser. Also diese Verbindung zwischen Pille und dem Wohlbefinden, die wird hergestellt. Und wenn es später mal eine Situation gibt, dass dem Mädchen schlecht geht, mental schlecht geht, weil sie sich ausgeschlossen fühlt aus ihrer Clique, weil sie soziale Probleme hat, weil soziale Anerkennung fehlt oder ähnliches, dann kommt auf einmal einer aus der Hecke gesprungen und sagt, hier, nimm mal die Ecstasy und dann bist du dabei. Und dann nimmt das Mädchen diese Tablette oder diese Pille und dann ist sie auf einmal in der Zeit, wo dann die Wirkung eintritt, ist sie dann ein ganz anderer Mensch, ist sozial anerkannt, lebt in einer Gemeinschaft und insofern passt das dann auch alles.
Gruselig.
Ja? Und der Weg dahin ist häufig halt über legale Drogen definiert. Also ich weiß nicht, ob sich die Gelehrten immer noch richtig drüber streiten, ob Cannabis eine Einstiegsdroge ist oder nicht. Also Einstiegsdroge für Heroin.
Mhm.
Das kann man möglicherweise eingeschränkt unterschreiben, aber im Prinzip ist die Einstiegsdroge in alles Tabak bzw. Alkohol, also legale Drogen.
Ja. 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 Das ist ja auch so eine Sache. Dass also, wenn du so nach dem Motto, hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zur Nasche. Aber eigentlich viel gefährlicher ist tatsächlich, wie du schon sagst, Zigaretten, Alkohol. Und auch da gibt es, gut, damit hat es nichts zu tun.
Ja, es war kann man sich,
furchtbar, kann man sich festbeißen. Ne? Das ist sowas, weil es einen einfach auch so betroffen macht.
Ja.
Aber in den 44 Jahren ist natürlich noch so viel mehr begegnet. Und mich würde interessieren, ob es so auch eine Abteilung oder eine Stelle gab, die du vielleicht besonders toll fandst. Du warst ja nicht die ganze Zeit in Göttingen, du warst ja zum Beispiel auch mal eine Zeit in Hannover tätig.
Ja, ich glaube, ich habe keine Dienststelle gehabt, wo ich gesagt habe, das ist doof da. Weil wenn das so gewesen wäre, hätte ich gewechselt. Also da bin ich relativ rigoros gewesen und vielleicht auch ein bisschen anders als andere. Aber ich habe mich sehr häufig in den Dienststellen, in denen ich gearbeitet habe, wohlgefühlt.
Ja.
Wenn ich nochmal so einen Schritt zurückgehen darf, das ist auch so eine Entscheidung gewesen, warum ich von der Schutzpolizei weggegangen bin zur Kriminalpolizei.
Ja.
weil es so bestimmte Ereignisse gegeben hat, wo ich gesagt habe, da bin ich nicht mit einverstanden.
Ja.
Es gab so ein oder zwei Situationen, wo ich als Auszubildender noch in eine Ordnungswidrigkeitenverfolgung hineingedrückt worden bin, wo mein Gerechtigkeitsgefühl gesagt hat, ja, justiziell richtig,
ja,
aber an der Sache vollkommen vorbei.
Ja.
Na, und das war so einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr bei der Schutzpolizei sein.
Ja.
Ohne dass jetzt wirklich auch,
ja,
das ist einer der geilsten Berufe sicherlich,
ja,
die es nach wie vor gibt, bei der Schutzpolizei zu arbeiten. Auch mit
es sei denn, oh Gott, du lieferst mir ein Stichwort, was du mir lieber nicht geben solltest. Man muss sich um die Waffenverbotszone in Göttingen zwischen 16.30 Uhr und wie viel Uhr kümmern und muss da patrouillieren, bitte.
Gibt es eine Waffenverbotszone?
Bitte, seit dem 4.2. offiziell gibt es eine Waffenverbotszone, und zwar am Gerhard-Hauptmann-Platz oder so. Also du weißt schon, was ich meine, da Schwimmbad und in diesem Bereich und noch einige andere, wo ich dann denke, wer soll das denn jetzt bitte wieder eigentlich kontrollieren? Und ist es nicht sinnvoller, die Polizei an anderer Stelle einzusetzen? Wäre das nicht wichtiger? Das war so eine Maßnahme, wo ich mich ganz doll aufgeregt habe.
Gut,
so.
Also da kann ich richtig fachlich nichts zu sagen. Da kann ich eine Meinung zu haben. Die willst du aber auch hören.
Wenn du sie preisgeben möchtest, darfst du das natürlich tun.
Also grundsätzlich ist es so, ist es eine verwaltungsrechtliche Frage, die natürlich auf polizeilichen Erkenntnissen oder auf ordnungsrechtlichen Erkenntnissen beruht.
Ja.
Und wenn sowas eingerichtet wird, dann liegen die Voraussetzungen, nämlich entsprechende Anzahl von Straftaten und ähnliche Dinge liegen dann halt vor.
Ja.
Also rein rechtlich gesehen, okay.
Ja.
So. Auf der anderen Seite sprichst du natürlich genau das Thema an, was Kontrolle. Na, wer kontrolliert das denn?
Mhm.
Weil im Prinzip ist das ja auch nicht Aufgabe der Polizei, weil die originären Ordnungsaufgaben liegen bei der Stadtverwaltung oder bei der Kommune.
Ja.
Und die Polizei nennt das subsidiär zuständig. Das heißt also, wenn die Kommune nicht kann, machen wir es.
Ja.
So. Und das wird natürlich alles sehr gerne dann der Polizei dann so zwischen den Zeilen zugeschustert, ja. Aber das halte ich letztendlich auch nicht unbedingt für problematisch, weil diese Waffenverbotszonen oder ähnliche Bereiche natürlich dort auch eingerichtet werden, wo Kriminalität auch stattfindet.
Ja.
Und insofern wird die Polizei auch dort sein. Also die wird auf jeden Fall schon von vornherein dort sein, unabhängig davon, ob wir eine Waffenverbotszone dort haben oder irgendwelche anderen Sachen. Wir werden dort trotzdem vor Ort
immer
sein, wir werden da immer wieder
sein.
Kontrollieren und solche Dinge dann halt auch vernünftig handhaben können. Also insofern sehe ich da jetzt nicht das ganz große Problem.
Ich finde es einfach so, ich denke immer, verdammt nicht normal, man muss doch da eine gesetzliche Lösung finden, grundsätzlich keine Waffen, Punkt. Ja, und dann gibt es ja wieder noch diese Ausnahmen, die dann sind als Handwerker und was weiß ich wer, der darf dann dabei haben. Für mich gilt ganz klar, wenn ich unterwegs bin, brauche ich keinen Schlagring und ich brauche auch kein Aufspringmesser oder weiß der Geier, was es so alles gibt.
Naja gut, die sind ja eh verboten.
Immer, ne? So,
die Sachen sind ja eh verboten.
Genau.
Und ich glaube, das sind ja auch nicht unbedingt die Probleme. Ich kann ja auch mit einem Apfelschälmesser jemanden abstechen.
Hör bloß auf.
Na, also insofern
kommen wir gerade wieder auf so ein Thema. Ist jetzt gerade ein Zugbegleiter, der einen jungen Mann des Zuges verweisen wollte, weil er kein Ticket hatte, von dem mit tödlichen Schlägen an den Kopf getroffen worden. Sowas kann und darf nicht sein. Das ist passiert überall und es passiert auch zum Beispiel in den Krankenhäusern, dass dort Pfleger und Ärzte angegriffen werden, weil sich der ein oder andere nicht schnell genug behandelt fühlt. Da muss man sich ja überlegen, muss ich vorher erstmal eine Ausbildung im Kampfsport machen, bevor ich einen derartigen Dienst übernehme. Boah, diese Verrohung, ne? Das wird so schlimm. War das zu deinen Hauptzeiten auch schon immer so oder ist das jetzt in den Jahren schlimmer geworden?
Ich denke, dass es Gewalt auch gegen Ordnungskräfte oder gegen wen auch immer schon immer gegeben hat. Und natürlich ist es so, dass jedes Opfer, das wir dort haben, egal ob es nun verletzt, schwer verletzt oder sogar getötet wird, eins zu viel ist.
Ja.
Das ist ja, da, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die Frage, ob es mehr geworden ist, würde ich auch ohne das genau zu wissen, mit gefühlt ja beantworten. Da fehlen mir aber wirklich die statistischen Hintergründe. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auch eine komplett andere ist von diesen Situationen. Weil heute steht da halt einer mit dem Handy daneben. Heute wird das alles gehypt. Wir haben Social Medias, in denen solche Dinge halt auch dargestellt werden. Die Presse springt drauf.
Ja,
ne? Also
das
Ding, was da, meine, du meinst das, was neulich in Hildesheim in der Bahn passiert ist? Nee, das ist auch ein Angriff gewesen.
Gestern war es gerade, dass ein Zugbegleiter auch wieder.
Ja, das ist,
einfach nur schlimm. Und ich, aber ich gebe dir völlig recht. Also die Medien tragen ihren Teil dazu bei, bei ganz vielen Dingen. Teilweise durch auch sehr einseitige Berichterstattung.
Richtig. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung.
Muss ich jetzt mal so sagen, und das als Radiotante, dass mir da die Objektivität an vielen Stellen fehlt, wobei es da nicht viel objektiv zu geben hat, wenn denn dann einer des Zuges verwiesen werden muss und einfach einen Zugbegleiter angreift, Punkt. Also das ist völlig daneben,
wir sprechen,
aber nichtsdestotrotz, also
wir sprechen nicht über die Tat an sich, weil das gehört da nicht hin, aber die Rolle der Medien, die kann man natürlich schon mal sehr angucken, aber das hängt halt auch damit zusammen, wenn wir jetzt die etablierten Medien oder die Social Medias nehmen oder sowas, stellt man ja durchaus fest, dass es da eine neue Währung gibt. Die neue Währung ist Aufmerksamkeit.
Ja.
Je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, desto besser ist es für den Umsatz meines Blattes oder für mich persönlich, wenn ich irgendwas poste. Ne, warum muss ich mein Mittagessen posten? Ne? Und dann sagen weil ich halt Martin Freiberg bin, sagen 10 Leute, ja, toll, und andere sagen, sag mal, geht's dir noch oder wie?
Ja.
Aber wenn ich als, weiß ich nicht, Katy Perry mein Mittagessen poste oder sowas, dann hat die 1 Million Klicks da drauf.
Ist unglaublich, ne?
Und jeder Klick ist halt, weiß ich nicht,
ein Dollar. Geld für die.
Oder sowas, ne?
Ja, ja.
Und so muss man das halt sehen. Und das sehe ich schon so ein bisschen kritisch. Und ich denke mal, wenn es zu bestimmten Sachverhalten eine dezentere Berichterstattung in den Medien, also da nehme ich mal die Social Medias raus, weil die sind ja nicht mehr kontrollierbar.
Nee, sind die nicht.
Wenn wir die halt nehmen, wenn dort ein etwas anderes Denken eintreten würde, würde möglicherweise auch in vielen anderen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen, diese Hysterie auch nicht vorherrschen, die nach einem Messerangriff in irgendeiner Form dort dargestellt wird. Und nicht nur heute. Ne? Also in bestimmten Konstellationen kann man ja in bestimmten Zeitungen dann auch über 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen in der Headline auf der ersten Seite dann die Sache weiterverfolgen bis zum, weiß ich
wirklich
nicht
was. Wirklich erbrechen, bis zum Erbrechen.
Ich
gebe dir völlig recht. Ja, oder auch eben Dinge, die eigentlich völlig banal sind, werden hochgekocht. Ich sage nur Shutdown Berlin, und dann hat es doch tatsächlich der Bürgermeister gewagt und sein Hirn mal kurz freigemacht, indem er Tennis spielen gegangen ist. Was ist dabei? Da ist gar nichts dabei. Ja. Dumm war, dass er gelogen hat. Das hätte er nicht tun sollen. Aber er hätte genauso gut sagen können, passt mal auf. Ich muss mich ja zwischendurch tüchtigen, damit ich denn dann meinen Job hier auch richtig machen kann. Deshalb höre ich nicht schlagartiges Denken und Handeln auf. Ja, also solche Sachen. Und das, und das sind so Sachen, die werden dann auch wieder so extrem hochgekocht.
Das ist, wir sind ja komplett weg vom Politiker. Aber egal, wir können das sehr gerne auch nochmal weiter. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das ist mir definitiv auch aufgefallen im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu dem Magdeburg-Attentäter.
Ja.
Der steht ja im Moment vor Gericht, dieser Mensch.
Ja.
Und Da steht jeden Tag irgendwo in irgendeiner Headline.
Ja.
Und ich denke mir, gebt diesen also ich sage jetzt, ich hätte beinahe ein Schimpfwort gesagt, mache ich aber nicht, ne? Mhm. Aber gebt diesem Verwirrten doch nicht diese Bühne.
Genau.
Warum?
Ja, genau.
Mhm. Warum?
Ja, genau.
Stellt ihn vor,
das ist genau das, was er will.
Ja, ja, genau. Mhm. Der ist doch komplett wirr, also so was, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und es macht sie auch nicht schöner.
Nee.
Und nicht besser.
Ja.
Und es macht sie auch nicht ungeschehen. Ne? Und warum? Es gibt tausende von Videoaufnahmen und es gibt Polizeiberichte und ähnliches. Warum muss man auch so einen Prozess dann auf weiß ich nicht, 100 Tage ziehen?
Ja.
Doch jedes Opfer befragen.
Ja.
Ja, ja. Warum muss das Opfer, das 47. Opfer, ja, nachdem er da reingefahren ist, in
nun diese, auch noch mal erzählen.
Warum muss es noch mal erzählen, dass, ja, ja, dass es von diesem Menschen da, ja, angefahren wurde, ja, und jetzt schwerst verletzt wurde? Warum?
Ja, genau.
Ja. Der Sachverhalt ist sowas von klar.
Ja.
Ja.
Also es gibt noch einen klaren Sachverhalt, nämlich, dass du diplomierter Verwaltungs- und Rechtswirt bist.
Ja, damit so, hebe ich mich von der Masse ab, muss ich sagen. Die heutige Generation ist ja nur noch ein Bachelor und ich bin diplomiert.
Tja.
Die Generation nach mir sind auch nur noch Verwaltungswirte.
Oh.
Ja, also ich hätte durchaus auch eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung machen können.
Ah.
Aber es war tatsächlich so, dass viele Gründe dafür gesprochen haben, dass ich dann auch hier bei der Polizei geblieben bin.
Ja.
Allein wirklich auch aus finanziellen Gründen.
Ja.
Das darf man auch nicht außen vor lassen. Unabhängig davon, dass der Polizeiberuf ein sehr, sehr schöner Beruf ist, ein,
ja,
sehr guter Beruf, ein sehr vielfältiger Beruf ist, hast du natürlich auch eine sehr hohe Sicherheit.
Ja.
Im Beruf, weil, ja, wenn du keine goldenen Löffel klaust oder sowas, dann gehst du halt auch in Pension mit auch einem guten Geld,
ja,
und du wirst halt auch gut bezahlt.
Ja.
Und wir haben ja mal irgendwann den sogenannten mittleren Dienst abgeschafft. Ich habe noch im mittleren Dienst angefangen damals.
Ah.
Und wir haben den ja auch deshalb abgeschafft, weil man gesagt hat, wir müssen mit der Bezahlung den Gefahren des Berufes auch gerecht werden.
Ja.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ne? Also da ist nicht.
So, jetzt hast du nochmal die Vielfältigkeit angesprochen.
Ja.
Ich möchte tatsächlich nochmal darauf zurückkommen. Gab es irgendwas, weil du hast ja gesagt, also immer da, wo es mir nicht gefallen hat, habe ich gesagt, und tschüss, ich gehe mal anders hin. Aber gab es irgendwas, was dir auch besonders Spaß gemacht hat? Eigentlich alle Stellen, wo du so warst, aber vielleicht gibt's ja was, über das du auch reden darfst. Das ist ja auch sowas, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich unterliegt Martin Freiberg auch einer gewissen Schweigepflicht und kann hier nicht alles mal eben so durch den Äther blasen, sondern muss sich schon sehr genau überlegen, was er uns denn dann erzählt, um uns den Polizeiberuf eigentlich musst du den nicht schmackhaft machen, aber vielleicht jungen Leuten, damit sie einfach sehen, wie vielfältig der ist und dass es sich wirklich durchaus lohnt, auf den Seiten der Polizei nachzugucken, was wird alles gesucht. IT war auch schon so ein Thema.
Ja.
Das wird immer wichtiger werden, weil wir nicht so viel haben wie Internetbetrüger. Aber wie war das bei dir? Gab es irgendwas, wo du sagst, da werde ich mich ein Leben lang dran erinnern?
Ja, ich hatte eine richtig gute Zeit in Hannover. Ich bin 89, habe ich damals halt, hieß es tatsächlich auch noch Lehrgang gemacht, glaube ich auf jeden Fall. Also der, wo ich dann auch diplomiert worden bin in diesem Lehrgang. Heute sind das ja Bachelor-Studiengänge und wir sprechen über die Polizeiakademie und ähnliche Dinge. Damals war es halt noch ein bisschen anders. Aber ich bin dann 91 fertig geworden, bin danach nach Hannover versetzt worden.
Ja.
Und das war schon eine richtig geile Zeit, das muss man ganz klar sagen. Ich habe 2 Jahre in der Rastplatzwache gearbeitet, in der Zeit, wo gerade dann auch so ein paar Umbrüche gewesen sind. Wir haben ganz viel im Steintor gearbeitet, also sehr, sehr, sehr interessant. Und das war, also Hannover war auch in den Bereichen, in denen ich davor gearbeitet habe, das war Eigentumskriminalität, Taschendiebstähle und das, was man heute als SAM-Delikte bezeichnet, gab es damals auch schon.
Aha.
Das habe ich da bearbeitet. Und das hat mich halt sehr geprägt in Hannover, weil ich habe in Hannover das Arbeiten gelernt.
Ah.
Um es mal so ein bisschen platt zu sagen.
Mhm.
Also der Umgang mit viel Arbeit.
Ja.
Die man sortieren muss.
Ja. Na,
was ist wichtig? Was ja. kann man, muss man sofort machen? Was ja. kann man machen?
Ja.
Und was kann man irgendwann mal machen, wenn man mal so einen Tag frei
gerade
hat?
Gerade mal Luft hat zum Atmen.
Genau. Mhm. So, und dann haut man halt an so einem Tag, wo man Luft hat zum Atmen, mal, weiß ich nicht, 200 Vorgänge weg.
Ja.
Na, die man, die ja. so angesammelt ja. sind, aber wo halt nichts dran ist. Ne? Die
ja.
man halt nur noch statistisch erfassen
ja.
muss.
Ah, ja.
Und das war schon sehr, sehr prägend und ich wäre, glaube ich, sehr gerne in Hannover geblieben, aber ich hatte Familie hier in der Region.
Ja.
Ich komme gebürtig aus dem Landkreis Northeim und das war letztendlich der Grund, warum ich auch wieder zurückgegangen bin.
Ja.
Was dann aber auch nicht schlecht war, ich habe dann mit einem kurzen Zwischenstopp dann halt in Duderstadt gearbeitet. Das fand ich auch sehr prägend.
Ja.
Insofern prägend, weil ich zum zweiten Mal dorthin gekommen bin.
Mhm.
Einmal war ich dort als Auszubildender.
Mhm.
Und dann halt als Dienstabteilungsleiter, das fand ich schon sehr interessant. Und dann war natürlich die, ab 98 dann die 20 oder noch mehr Jahre im Rauschgiftbereich, die war natürlich, ja. das war die Hammerzeit, das war
ja.
einfach nur geil.
Das ist einfach schon auch.
Geilen Leuten zusammengearbeitet,
ja.
ganz viel gemacht,
ja.
auch wirklich nicht nur verwaltet, auch aktiv
ja.
gewesen. Das war auch der Grund, warum ich dann hier Rede und Antwort stehen musste im Stadtradio. Da hatten wir nämlich tatsächlich eine richtige, hier so eine Drogenrazzia gemacht im Haus der Kulturen.
Ah.
Da haben wir eine Techno-Party, also wenn ich jetzt sage abräumen.
Hochgenommen.
Hochgenommen, ja, hochgenommen ist, glaube ich, das richtig. Ja, und das ist natürlich medial sehr stark ja, begleitet worden, auch damals schon. Und
ja.
Ja, ich kann mich an die Inhalte gar nicht mehr so richtig erinnern, hier, dass ich hier Rede und Antwort stehen musste. Aber ich habe es auf jeden Fall auch nicht unangenehm im Hinterkopf, das, was ich da erzählt habe. Weil es ist halt auch immer gut, wenn es Situationen gibt,
ja.
die natürlich kritisch von außen betrachtet werden,
ja.
Dass dann auch diejenigen, die das auch letztendlich zu verantworten haben, dann auch mal gefragt werden,
ja.
ja, erklär uns doch mal, warum habt ihr das gemacht? Und das ist häufig hilfreich,
ja.
wird aber auch nicht so häufig gemacht, ne?
ja.
weil da spinnen sich dann irgendwelche Leute dann irgendwas zusammen und dann wird das, wird man hier wie so, keine Ahnung was, durch den Ort gejagt oder so, ne? ohne dass man die Möglichkeit hat, wirklich da nochmal ganz klar zu sagen, so, das war so damals,
ja.
wir
ja.
haben das gemacht,
ja.
weil.
Ja, genau. Ne?
Ich mache ja, also wenn wir nochmal auf diese Drogen, also auf diese Razzia, dieser Techno-Veranstaltung zurückkommen, ich mache das ja nicht aus Spaß.
Nee.
Da ist unfassbar viel Arbeit dran.
Ja,
genau. Wir haben in den Zeiten, wo wir diese Techno-Partys dort dann auch mit großem Personalansatz kontrolliert haben, haben wir ja teilweise 300 Leute im Dienst gehabt, die man alle irgendwie jonglieren musste.
Ja.
Na? Und das hat auch für mich bedeutet als Einsatzleiter, dass ich morgens am Samstagmorgen meinen Dienst angefangen habe und Sonntagmittag aufgehört habe,
ja.
weil ich ja auch noch ein paar Berichte schreiben musste
ja.
dazu.
Ja. Also man sieht schon, dieser Beruf ist schon spannend und vielfältig und wer da Lust zu hat, sich denn dann auch für andere einzusetzen, im
ja.
Grunde genommen geht es ja genau darum, ne?
Ja. Ja, also es ist ja so, Polizei wird häufig eingedampft auf den Einsatz im Streifendienst und auf den Ermittlungsbereich.
Hm.
Aber wir sind ja zu Wasser, zu Lande, zu Luft unterwegs.
Mhm.
Man kann auf dem Schiff mitfahren
ja.
in der Wasserschutzpolizei. Man
ja.
kann
Taucher. Einer meiner besten Freunde ist da.
Ja.
Mhm.
ja. Zwei in meinem Lehrgang waren das auch. Man kann, auf dem Land gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, wo man im Prinzip auch so ein bisschen Hobby auch leben kann.
Ja.
Also wenn ich Pferde mag oder was, dann versuche ich zu einer Reiterstaffel
zu kommen.
Oder wenn ich
Hunde.
Wenn ich mit Hunden gut kann oder was, dann nehme ich mir einen Diensthund, weil der lebt dann ja auch bei dir zu Hause.
Ja.
ja?
ja.
Und ich kann aber auch Hubschrauberpilot werden.
Wahnsinn.
Na, also das ist so unfassbar breit gefächert
ja.
und auch innerhalb der einzelnen Bereiche der uniformierten Polizei, der Schutzpolizei
ja.
haben wir halt geschlossene Einheiten. Wir haben also die Bereitschaftspolizeien, wir haben halt die Einsatz- und Streifendienste, wir haben Verfügungseinheiten, die besondere Aufgaben haben. Und innerhalb der Kriminalpolizei oder der, nennen wir es mal, Ermittlungsbereiche, gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge. Also ich habe zum Beispiel schwerpunktmäßig zuletzt im Rauschgift gearbeitet. Mhm. Im Moment bin ich in der Behörde und mache Grundsatzangelegenheiten. Ja. Ich kann mich aber auch damit beschäftigen, in den Bereichen von Betrugskriminalität, im Bereich von Kinderpornografie, im Bereich von Staatsschutzdelikten.
Ja.
Oder ich kann das machen, was häufig auch die Grundlage ist für alles, was die weiteren Ermittlungen auch trägt, dass ich im Bereich der Forensik unterwegs bin, also Spurensuche, entweder vor Ort dann, wo ich einfach, so wie man das früher auch gesehen hat, Fingerabdrücke suche oder auch wo ich im Internet nach Spuren suche, um irgendwelche illegalen Gelder zu verfolgen. Also eine unfassbare Breite und ein, wie gesagt, sicherer Arbeitsplatz. Und das ist ja heute auch ganz schön viel wert, denke ich mal.
Also, wenn ich denn dann jetzt noch mal jung wäre, ich hätte total Lust, zur Polizei zu gehen. Ich bin da leider jetzt raus. wäre was für mich, hätte ich richtig Lust.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch so verschiedene Sachen, wo ich unheimlich gerne reinschnuppern wollen würde. Ich finde, das ist übrigens der Grund, warum ich Radio mache, weil da kann man nicht, der und der hat das und das gesagt. Nee, man hört, was du gesagt hast. Und man hat jetzt gerade, glaube ich, gehört, wie du mit leuchtenden Augen erzählt hast, wie toll denn dann der Polizeidienst ist. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wenn es junge Menschen gibt, die in Ansätzen auch noch gar nicht so genau wissen, was sie denn dann machen wollen, sollen sie auf alle Fälle mal wenigstens auf der Homepage stöbern, was es so für Möglichkeiten gibt, an irgendwelchen Schnuppertagen teilnehmen, um zu gucken, ob es vielleicht was für sie ist. Wenn
ein Praktikum
nicht,
machen.
Oder ein Praktikum machen.
Das
oder,
ist
oder,
sowieso
oder.
Das Beste. Also ich denke auch, dass das gilt ja nicht nur für den Polizeiberuf.
Gilt eigentlich für alles.
Es gilt letztendlich für alles, weil wenn ich mich mit 20 Jahren entscheide, irgendwas zu machen, dann muss ich damit rechnen, dass ich das die nächsten, in meinem Fall 44, aber in vielen anderen Berufen vielleicht auch 47 oder sogar noch länger, wenn sich das mit der Rente noch ein bisschen verschlechtert, dass ich das noch länger machen muss.
Ja.
Ja, und dann sollte ich schon so eine grobe Vorstellung davon haben, was mich in diesem Beruf erwartet.
Hm.
Weil einfach nur hingehen und seine Zeit abreißen,
das ist
so sollte
es nicht.
Man in keinem Beruf, und das sollte man auf keinen Fall auch, was den Zuschnitt der Aufgaben angeht, im Polizeiberuf machen.
Ja.
Also da sollte man schon jeden Morgen aufstehen und sagen, ja, ich habe Bock, jetzt da hinzufahren und ich habe Bock, das zu machen.
Ja.
Und das Gute, und um dann nochmal auf diese Vielfältigkeit zu kommen, wenn ich halt feststelle, dass ich halt in einem Bereich nicht zurechtkomme, weil ich das mental nicht schaffe, weil ich zum Beispiel Kinderpornografie einfach nicht mehr sehe.
Ja, gibt es tausend andere Möglichkeiten, oder?
Genau, dann gehe ich zu meinem Vorgesetzten und sage, hier, ich kann das nicht mehr, ich möchte irgendwo anders hingehen und dann gehe ich halt in den Eigentumsbereich oder ich gehe in den Betrugsbereich oder ich mache irgendwas anderes.
Ja. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Zeit sitzen Sie beim Stadtradio Göttingen nicht ab. Hier erfahren Sie nämlich immer, genau, unsere Plauderzeit ist rum. Hier erfahren Sie immer das Neueste vom Neuen und viel Spannendes. Heute ging es eben um die Vielfältigkeit des Polizeidienstes. Zu Gast war Kriminalhauptkommissar Martin Freiberg bei mir und hat uns, finde ich, mal so einen schönen Einblick gegeben, was denn dann alles so möglich ist. Ich danke dir dafür.
Sehr gerne.
Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie denn dann uns immer eingeschaltet haben. Auf der 107,1, wenn Ihnen das nicht möglich ist. Sie können natürlich auch über den Livestream hören. Wenn Sie sagen, ach, ich möchte nur täglich informiert werden über die News, abonnieren Sie gerne unseren WhatsApp-Kanal. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören zu Martinas Plauderstunde kurz und gut. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie vor allen Dingen interessiert. Ich freue mich auf Sie. Ihre Martina Frigge-Fabia.